Guten Morgen, liebe Gemeinde. Laut Plan eigentlich sollte Bruder Heinz Schartner hier stehen heute Morgen. Und die ihr erwartet habt, ihn hier zu sehen, ihr werdet vielleicht sagen, Mensch, hat der gealtert. In ein paar Wochen, den hat die Operation doch ziemlich mitgenommen. Nein, das ist nicht Bruder Schartner. Wir beten weiter für ihn und hoffen, dass er bald rosig gepflegt wieder unter uns ist. Der Text, den wir heute betrachten wollen, ist verhältnismäßig kurz nur und kommt aus dem Evangelium des Matthäus, Kapitel 3, und handelt von der Taufe Jesu im Jordan. Sehr oft lesen wir sehr schnell über diesen Text hinweg, weil er nur kurz ist und er ist auch nicht so dramatisch, sagen wir mal, wie die Auferweckung des Lazarus. Und er ist auch nicht so mysteriös wie die Verklärung Jesu dort auf dem Berge. Bibelausleger schreiben ganze Bücher über die Bergpredigt. Aber wenn es um die Taufe Jesu geht, dann ist ein Blatt, vielleicht zwei Blätter, das nicht mehr. Und dennoch hat dieser Text so viel Inhalt und so viel tiefe Wahrheit, dass wir das gar nicht alles mit einer Predigt erklären oder verstehen können. Ich denke, in unserem ganzen Leben werden wir diesen Text nicht ergründen in seiner Tiefe. Alles, was dieser Text uns zu berichten hat über die Taufe unseres Herrn Jesus. So lasst uns diesen Text einmal lesen aus Kapitel 3, Matthäus Kapitel 3, die Verse 13 bis 17. Da steht: Da kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach: Lass es jetzt so zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ Johannes es zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald heraus aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Anscheinend ist in Israel eine Erweckung ausgebrochen. Es verbreitet sich wie ein Feuer. Da in der Wüste, da ist jemand, der predigt und der tauft Juden. Die Leute mögen sich gefragt haben: Juden? Juden werden doch nicht getauft. Wir taufen doch nur Heiden. Wenn Heiden aus ihrem Unglauben oder ihrem anderen Glauben zu uns übertreten wollen, zu unserem Glauben, dann taufen wir sie. Aber Juden brauchen nicht getauft werden. Juden sind ja schon Gottes Volk. Das war das allgemeine Verständnis damals. Wir wollen uns einmal versuchen, den Ort und die Verhältnisse da vorzustellen, von dem unser Text spricht. Dort in der Wildnis, in der Nähe des Jordanflusses, predigt ein Mann mit einem ganz ungewöhnlichen Aussehen. Wahrscheinlich hat er einen langen Bart. Er kleidet sich wie ein alttestamentlicher Prophet mit einem rauen Kleid. Er isst Heuschrecken, wilden Honig. Er predigt eine Botschaft, die geht den Menschen durch Mark und Bein, und seine Rede wirkt so überzeugend und so eindringlich, dass die Leute hinausgehen, um ihn zu sehen. Die wollen sehen, was ist da los? Da steht in den Versen vorher, in diesem Kapitel: Da gingen zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. So etwas hat es schon lange nicht mehr in Israel gegeben. Das ganze Land kommt in Aufruhr. Jerusalem, ganz Judäa, das war ja eine Völkerwanderung. Und die geistlichen Führer werden ganz nervös. Wer ist dieser Mann? Wer hat ihn geschickt? Wo kommt er eigentlich her? Wer gibt ihm die Autorität, so zu reden und so zu handeln? Aber Johannes war nicht nur ein Bußprediger, der vom zukünftigen Gericht predigte, sondern er war ein wahrer Prophet. Er versteht sich als der Vorläufer des Messias und kündet ihn mit den folgenden Worten an: Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, der ist stärker als ich. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Unser Text heute Morgen beginnt mit dem Wort da. Da kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Das Wort da ist nur ein ganz kleines und sehr unscheinbares Wort, aber es hält eine Menge Gewicht. Jetzt ist nämlich der Zeitpunkt gekommen und der Schreiber sagt, da, als all dieses geschieht, als Johannes predigt, als die Leute kommen, als die Leute sich taufen lassen, da tritt Jesus an die Öffentlichkeit. Wir haben seit der Geburt Jesu sehr wenig Informationen empfangen über sein Leben. Nur Lukas berichtet sehr kurz von einer Reise des 12-Jährigen mit seinen Eltern dort nach Jerusalem. Aber inzwischen sind so viele Jahre vergangen und 30 Jahre wohnt der Sohn Gottes schon als Mensch auf dieser Erde. Und niemand ahnt es, dass der Messias unter ihnen ist. Die Bibel gibt uns wenig Information über die Einzelheiten von Jesu Leben in Nazareth. Bibelausleger glauben, dass vielleicht Josef schon früh gestorben ist und da Maria eine Reihe von Kindern auch mit Josef hatte und Jesus der Älteste der Familie war, musste er vielleicht zu Hause bleiben, um für die Familie zu sorgen. Stellen wir uns das mal vor, 30 Jahre lebt der Sohn Gottes auf dieser Erde und hobelt da Holz und macht Stühle und Tische und Bänke und was noch immer. Wir fragen uns, hätte er nicht seine Zeit für etwas anderes gebrauchen können, für wichtigere Dinge gebrauchen können? Musste er für seine Familie sorgen? Der liebe Gott hätte doch das Bankkonto von Maria auffüllen können oder das Mehl vermehren können und das Öl in der Kammer vermehren können. Aber es war wichtig, dass Jesus als ältester Sohn seine Familienpflichten nachkommt. Und er weiß, wie wichtig das ist, dass wir Brot auf dem Tisch haben. Er lehrt seinen Jüngern auch zu beten: Unser täglich Brot gib uns heute. Wir möchten dem lieben Gott so gerne vorsagen, was er tun soll. Mit 30 Jahren, viele von uns heiraten schon mit 22, mit 25 haben sie schon eine Familie. Und hier der Sohn Gottes, der gekommen ist, um die Menschheit zu erretten, um zu lehren, um Wunder zu tun, der verbringt 30 Jahre in der Familie. Wir wollen nicht nur sagen, was er tun soll, auch wie er es tun soll und wann er es tun soll. Und wir müssen sagen, Gott ist nicht an unsere Zeit gebunden. Er hält sich nicht an unseren Vorstellungen und unseren Vorschlägen. Als Maria schwanger war, da überlegte Josef, er würde seine Verlobte verlassen, heimlich verlassen. Und als er diesen Entschluss gefasst hat, da steht da im Text, da erschien ihm der Engel des Herrn. im Traum und sagt Maria oder Josef, tu das nicht. Puh, das hatte noch mal gut gegangen. Der Engel hat bis zum letzten Moment gewartet, ja. Wir hatten ja schon gesagt, das war ja schon so lange, der hätte ja den Josef schon lange aufklären können. Als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, zu der Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen die Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wieder steht da. Das ist der Zeitpunkt Gottes. Wenn die Zeit gekommen ist, dann handelt Gott. Und dann, als Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn im Traum dem Josef in Ägypten. Jetzt sind sie in Ägypten geflohen vor der Wut und der Mörderlust des Königs. Und dann ruft Gott seinen Sohn wieder zurück zu seinem Volk. Da erschien ihm der. Und jetzt ist auch der Moment gekommen, wo der Messias auftreten soll. Aber auch Johannes erkennt nicht die Zeit der Zeit. Als Jesus zu ihm kommt und die Taufe von ihm fordert, dann wehrt er sich sehr. No, no, sagt er, du müsstest mich taufen. Er hat auch die Reihenfolge oder die Rangordnung verwechselt oder dachte er vielleicht, er wusste besser als Jesus. Eines muss man dem Johannes lassen. Er erkennt, dass der Mann, der zu ihm kommt, um sich taufen zu lassen, keine Sündenvergebung braucht. Er erkennt, dass er schon von sich aus gerecht ist. Und so kommt jetzt die Frage auf, warum ließ sich Jesus überhaupt taufen? Offensichtlich war es nicht um seiner selbst willen. Er wusste, dass er nicht getauft zu werden brauchte. Es ging auch nicht darum, dass er ein gutes Beispiel geben wollte. Ich denke, die Wahrheit liegt viel tiefer. Jesus wusste und Jesus weiß um den Heilsratschluss Gottes. Und er weiß, dass er das Lamm Gottes ist. Und er weiß auch, dass er stellvertretend für die Menschheit, für alle Sünden der Menschen leiden und sterben soll. Und so stellt sich Jesus nicht nur in die, erniedrigt sich nicht nur, dass er Mensch wird. Er kommt nicht nur herab auf unsere Stufe und wird Mensch, sondern er reiht sich auch in die Reihe der Sünder ein. Er stellt sich in die Reihe der Sünder, die da kommen, um sich taufen zu lassen. Und das ist alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das heißt, er stellt sich ganz unter den Willen des Vaters. Der Wille des Vaters war, dass er Mensch wurde und dass er sich in die Reihe der Sünder einreihte. Drei Wunderzeichen geschehen als Antwort Gottes auf Jesu Taufe. Erstens, der Himmel tut sich auf. Eigentlich steht da die Himmel, Mehrzahl. Die Himmel tun sich auf. Zweitens, der Heilige Geist kommt herab auf Jesus. Und drittens, die Stimme Gottes bestätigt die Sohnschaft Jesu. Die Himmel öffneten sich. Ob wir das so wörtlich verstehen können, ich weiß nicht. Wer hat es gesehen? Hat es Jesus gesehen oder hat es Johannes gesehen, dass die Himmel sich öffneten? Oder haben alles gesehen, alle, die damals am Jordan gegenwärtig waren? Markus beschreibt es folgendermaßen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Vielleicht hat nur Jesus den geöffneten Himmel gesehen. Oder auch nur Johannes. Oder vielleicht war es auch nur eine Vision. Aber das Wichtige hier ist, dass nun die Regionen, die für uns so verborgen sind, verschlossen waren wegen unserer Sünde, wegen unserer Abkehr von Gott. Sie sind nun wieder geöffnet. Es ist ein Zeichen. Der Weg zum Himmel, der Weg zum Vaterherzen, der Weg zum Vaterhaus steht nun wieder für uns offen. Das Zweite, das der Text sagt, der Heilige Geist kam herab und ruhte auf Jesus. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mit dem Kommen Jesu beginnt eine neue Epoche in der Heilsgeschichte. Und mit der Taufe Jesu beginnt ein aktives Mitwirken des Geistes in diesem großen Erlösungswerk. Die Evangelien berichten uns, Jesus wurde vom Heiligen Geist gezeugt, empfangen durch den Heiligen Geist. Er wurde gesalbt von dem Heiligen Geist. Er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Er war erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus freute sich auch im Geist. Zu einer Gelegenheit verheißt Jesus seinen Jüngern den Empfang des Heiligen Geistes. Und dann wurde auch Jesus durch die Kraft des Heiligen Geistes von den Toten auferweckt. Und Paulus schreibt, Jesus ist gerechtfertigt im Geist. Wir können sehen, wie absolut wichtig dieses Zusammenwirken Jesu mit dem Heiligen Geist ist, nicht wahr? Jesus empfängt dort am Jordan die Wassertaufe. Da steht, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da steht wieder das Wort, da tat sich für ihn der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und über sich kommen. Ich glaube, das Herabschweben und das Kommen des Heiligen Geistes wie eine Taube auf Jesus ist nicht als ein Symbol zu verstehen. Hier wird vielmehr offenbar, wie Jesus sein Wirken auf dieser Erde vorantreiben wird, wie er das Erlösungswerk als Messias tun wird. Durch den Heiligen Geist. Der große Wendepunkt im Leben Jesu ist gekommen. Jesus geht nicht mehr zurück nach Nazareth zu seiner Familie, um seine Arbeit von früher aufzunehmen. Er wird nicht mehr dort wohnen. Und wenn wir aufmerksam die Evangelien lesen, dann wird es offensichtlich, dass Jesus nicht mit einem gut durchdachten Plan auf diese Erde kam. Er hatte nicht einen Plan, den er sich aus der Tasche zog und sagte, so, diese sind jetzt meine Aufgaben. Wir tun das gerne, dass wir den Angestellten einen Job Description geben, nicht wahr? Das tust du. Er hatte nicht einen Plan, wo er sagte, oh, so und so viele Menschen muss ich heilen und so viele Predigten muss ich predigen, ja, die habe ich gepredigt und dann muss ich noch 4000 Leute da füttern und hier mal 5000 Leute füttern. Jesus hatte keinen Plan. Mit dem Erfülltwerden des Heiligen Geistes beginnt Jesus sein Wirken in einer absoluten Abhängigkeit mit seinem Vater. Keinen Plan. Jedes Wort, das er spricht, jeden Kranken, den er heilt, jedes Wunder, das er tut, geschieht auf eine direkte Anweisung des Vaters durch den Heiligen Geist. Jesus hat es versucht, den Menschen klarzumachen. Und hier habe ich einige Aussagen aufgeschrieben. Und alle kommen aus dem Johannesevangelium. Jesus sagt dort am Brunnen zu den Jüngern, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Das ist, als er dort mit der Samariterin am Brunnen spricht. Bevor er diese Reise antritt, da steht da, und er musste durch Samarien reisen. Der hatte seinen Plan geändert. Die reisten immer nicht durch Samarien, sondern sie gingen um Samarien herum. Aber diesmal musste er durch Samarien reisen. Dann sagt er zu seinen Leuten, zu seinen Zuhörern, Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was der Vater, was er den Vater tun sieht, was nämlich dieser tut, das tut er in gleicher Weise. Dann sagt er später, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Oder er sagt, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und er sagt zu den Pharisäern und Sadduzäern und Schriftgelehrten, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt. Dann werdet ihr erkennen und wissen, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Und am Ende seines Wirkens, nur wenige Stunden bevor er am Kreuz die Sünden der Welt trug und das Gottesgericht für ihn erduldete, dann führt Jesus diese Zwiesprache mit dem Vater in Johannes Kapitel 17. Und Jesus sagt, Vater, ich habe dich verherrlicht auf der Erde und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Wir sehen also, wie Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, in einer völligen Abhängigkeit mit seinem Vater lebte und wirkte, verbunden durch den Heiligen Geist. Vorher, in den 30 Jahren, hat er keine Wunder getan, er hatte keine Predigten getan, er hatte keine Jünger gesammelt um sich, aber nun erfüllt mit dem Heiligen Geist, geht er jeden Tag Schritt für Schritt in der Abhängigkeit seines Vaters. Und das Dritte, Gott der Vater bestätigt seinen Sohn. Da kommt die Stimme vom Himmel. Wir wissen ja, dass das Wort, das gesprochene Wort, das beste Mittel ist, um eine Information mitzuteilen. Und hier spricht Gott. Und hier wird Jesus, das fleischgewordene Wort Gottes, mit dem Wort des Vaters bestätigt. Und Gott steht zu seinem Wort. Gott offenbart seine Liebe zu uns Menschen, indem er uns seinen geliebten Sohn schenkt. Dieses ist mein geliebter Sohn. Nehmt ihn hin. Wer auf ihn hören wird, empfängt ewiges Leben. Wir wissen ja, dass Jesus sehr oft angegriffen wurde von seinen Gegnern. Er wird herausgefordert. Wer hat dich gesandt? Wer gibt dir die Erlaubnis zu lehren und predigen? Du hast doch nicht studiert in unseren Seminaren. Wer gibt dir die Macht, Wunder zu tun? Jesu Wirken und seine Autorität ruht auf zwei Säulen. Erstens, er weiß, der Geist Gottes ruht auf mir. Ich habe gesehen, wie der Himmel sich geöffnet hat und der Geist herabgekommen ist und auf mir ruhte. Das ist das Erste. Die zweite Säule, der Vater hat mich bestätigt. Er hat gesagt, dies ist mein lieber Sohn. Hört auf ihn. Und mit dieser Überzeugung konnte Jesus seinen Dienst tun. Er konnte allen seinen Angreifern und Widersachern widerstehen. Er ertrug alle Enttäuschungen. Er erduldete alle Ablehnung, alles Leid und Kummer, die ihm die Menschen antaten. Eins wusste er, und das war das Allerwichtigste, die Liebe und das Wohlwollen Gottes, das ist das Wichtigste für mich, die Bestätigung meines Vaters vom Himmel. Was ist die Anwendung dieses Textes für uns? Paulus schreibt im Römerbrief, Wir sind also mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Hier spricht Paulus von unserer Taufe. Wir sind mit ihm begraben durch unsere Taufe in den Tod, damit, wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wie traurig ist es, wenn Menschen die Taufe für unwichtig halten. Es gibt Menschen, die schätzen die Taufe gering und lehnen sie auch für sich selber ab. Was wird Jesus wohl in der Ewigkeit zu diesen Menschen sagen? Er schätzte die Taufe sehr hoch. Er unterzog sich selber dieser Taufe. Und wir als Menschen, wir lehnen sie ab. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass Jesus sich in der Taufe mit uns identifizierte. Und so konnte er unsere Sündenschuld, unsere Sündenlast auf sich nehmen und eine ewige Vergebung für uns erwirken. Und ebenso wie der Heilige Geist auf ihn bei seiner Taufe kam, so hat der Jesus auch versprochen, der Heilige Geist wird auf uns kommen. Und wir glauben auch, dass wenn wir im Glaubensgehorsam zu Jesus kommen, in Buße und Bekehrung und uns taufen lassen, dann gibt er uns als Antwort den Heiligen Geist und ewiges Leben, damit wir ihm nachfolgen können. Und so werden wie er. Der Heilige Geist ist der Garantor, dass Jesus in uns mehr und mehr hineingewirkt, hineingestaltet wird, dass wir mehr und mehr in sein Bild gestaltet werden, so wie er ist. Ein Liederdichter sagt: Darum sink ich nieder, Herr, vor deinen Thron, bringe Dankeslieder dir, du Gottessohn, bring dir Herz und Leben, nimm mich völlig hin. Dir sei hingegeben, was ich hab und bin. Amen. Wir hören das nächste Lied.